Carsten Alex. Blick zurück nach vorn. Gedankenimpulse im Gespräch mit Audiograf Ingo Stoll.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zur Ausgabe der Episode 3 von Carsten Alex Blick zurück nach vorn, der Podcast, und mit mir wieder dabei, Klammer auf, und ohne den würde es hier auch gar nicht gehen, Klammer zu, Carsten Alex. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Ingo. Freue mich, dich wieder zu sehen und zu hören. Wir haben uns ja hier virtuell im Blick. Sehr gut.
Ganz genau. So, und wir haben ein Thema für diese Episode, bei der ich schon sehr gespannt bin, weil ich aus den Austauschen, die wir dazu schon hatten, auch in den vorangegangenen Episoden, schon denke, na, das wird bestimmt wieder interessant, wo wir uns da vielleicht auch ein bisschen behakeln, wenn es um die Rolle der KI, der künstlichen Intelligenz in der Führung geht. Aber ich muss einen kleinen Einhaker machen, bevor wir da richtig reinspringen. Und zwar vermeintlich zu was ganz Analogen. Denn, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du kurz vor dem Absprung zu einer großen Reise. Ist das richtig?
Ja, genau. Morgen geht's los. Mein Freund Micha aus Jugendtagen und ich, wir fliegen zur WM. Und nach Mexiko und Kanada und ja, freuen uns schon wie die kleinen Jungs darauf. Und kleines Abenteuer, 2 Wochen sind wir dort vor Ort. Und ja, Micha und ich, wir waren 2014 schon in Brasilien, 18 in Russland, Katar haben wir ausgelassen. Und das sind so unsere kleinen Meilensteine. 2030 wollen wir auch nach Uruguay, da gibt es dann 100 Jahre Fußballweltmeisterschaft. Ja, also genau, morgen geht's los und deshalb freue ich mich, dass wir heute auch noch hier die Chance und Gelegenheit haben, den Impuls 03 zu besprechen.
Sehr schön. Dann versuche ich mal eine mehr oder weniger galante Überleitung zu unserem heutigen Thema, künstliche Intelligenz und die Rolle für die Führung. Was künstliche Intelligenz ja nicht kann, ist ja wahrscheinlich Vorfreude erzeugen. So wie sie jetzt bei dir herrschen dürfte. Mhm. Also pure Emotion. Das ist es alles nicht. Was ist es denn? Also was ist denn künstliche Intelligenz für dich eigentlich?
Ja, das ist ja schon mal eine ziemlich komplexe Frage zum Einstieg. Das kann alles und nichts sein, sage ich mal ganz vorsichtig. Also für mich ist es mittlerweile ein virtueller Sparringspartner. Es ist ein Werkzeug für mich, was mich unterstützen kann bei der Beschaffung von Informationen, bei der Verdichtung von Informationen. Aber auch eine Bestätigung, wenn ich beispielsweise KI nutze, um mal so ein Trainingskonzept zu verifizieren. Ja, das ist es. Deshalb Führung, also KI in der Führung bitte nicht. KI und Führung, Führung mit KI, müssen wir mal schauen, wie wir es ein bisschen trennscharfer formulieren. Also KI wird für mich auch zu sehr gehypt, es wird überall, auch da werden wieder Ängste geschürt, was alles jetzt passiert oder nicht passiert. Es ist sicherlich ein gutes Instrument, für eine Führungskraft in ihrer Rolle eher begrenzt nutzbar. Also in der Rolle der Mitarbeiterführung, sorry.
Ne? Ja, und Führung durch die KI, das ist schon mal was, wo du ganz klar sagst, hier ist eine rote Linie für dich. Ja, das bitte nicht.
Naja, weil das ist ja womöglich auch so ein bisschen die Sorge, die wir alle davor haben, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Also KI gibt dir womöglich alle möglichen Handlungsempfehlungen, wenn du einen Fall schilderst, ein Fallbeispiel reinstellst und dann gib mir bitte 3, 4 alternative Szenarien. Aber auch das hatte ich, meine ich, im Impuls 01 schon mal angesprochen. Ich kriege vielleicht 4 Szenarien vorgeschlagen. Wenn ich dann noch verschiedene KIs-Plattformen nutze, sind das dann vielleicht 12 bis 16. Wenn ich 4 Führungskräfte frage, werden die mir womöglich auch unterschiedliche Empfehlungen aussprechen. Also es braucht immer noch den Menschen, also die Person, die dann mit ihren Haltung, moralischen Einstellungen, Werten, die Dinge bewertet. Wir sind ja nicht beim Finanzamt, sage ich immer so schön. Kannst du dich ja sehr stark an Zahlen, Daten, Fakten orientieren. Da gibt's richtig und falsch. Ne? Da ist quasi, da kannst du die Mathematik anwenden. 1 und 1 ist dort 2. Da gibt's wenig Spielraum. In der Führung gibt's aber ganz viele Möglichkeiten und unendlich viel Spielraum. Und das ist es eben auch. Und da ist eben KI, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht in der Lage. Wenn ich aber womöglich meine Haltung, meine Einstellung, meine DNA einspeisen werde, würde und KI mit meiner DNA, mit meinen Erfahrungswerten dann Antworten rausschmeißt, dann sollten wir uns alle warm anziehen.
Was sagst du denn den Menschen, die mit diesen vielleicht auch Befürchtungen oder Unsicherheiten gegenüber KI und was das vielleicht so in Zukunft bringen wird und für sie bedeutet, auf dich zukommen? Denn ich vermute, solche Gespräche wird es geben in deiner Beratungspraxis, oder?
Ja, in jedem Fall gibt es die und es werden eher mehr als weniger. Aber vielleicht noch mal kurzer Sprung zurück. Du sagtest gerade ein paar Impulse. Da gibt es nicht ein paar Impulse. Da gibt es jede Menge Informationen. Und dann gibt es noch 3 bis 5 weitere potenzielle Anschlussfragen. Und dann drückst du auf diese Frage und dann kriegst du wieder Informationen. Also es geht hier ganz klar um Information Overload. Achtung. Und das läuft genauso ab wie bei Facebook oder Instagram. Das heißt, hier ist Selbstmanagement gefragt. Ganz wichtiges Thema. Du säufst ab, weil diese Maschine gibt dir noch mehr in noch besserer Qualität. Wir sitzen Gott sei Dank noch vor der Kiste oder wir sitzen am Steuer und es gilt auch da, für sich einen Punkt zu setzen. Also ich sage den Menschen, nutzt das eher, nutzt das als Chance. KI hat auch jede Menge gute Seiten und das sind die Chancen und die gilt es zu erkennen. Und im Sinne von, wenn jemand jetzt, um auf deine Frage konkret einzugehen, konkrete Sorge äußert, dann hinterfrage ich erstmal die Sorge. Was ist es konkret? Welche Risiken sieht er? Womöglich sind in den Risiken auch Chancen verborgen? Und so robben wir uns so ein Stück weit an das Thema ran, um dann womöglich die Frage hinter der Frage zu erkennen. Weil es geht ja eher darum, um Veränderungsbereitschaft, um Veränderungskompetenz und aus dem Widerstand herauszukommen. Also aus dem Widerstand im Sinne von, ich lehne das ab, das ist alternativlos, es ist da und jetzt gilt es, wie kann ich das Werkzeug, ich bleibe weiter bei dem Begriff, wie kann ich das Werkzeug in mein Leben, in meinen Berufs-, in meinen auf Privatleben mit integrieren? Wie kann ich es nutzbar machen, ohne dass das Werkzeug mich benutzt?
Du hattest vorhin schon mal so angesetzt, ein bisschen zu sagen, was du damit machst. Vielleicht gucken wir mal rein, wo so die größten Potenziale des Werkzeugs KI liegen im Kontext von Führung.
Ich glaube, es liegt an mir, nicht an deinen Fragen, aber wir machen damit nicht Führung besser. Ich reiche mein Wissen
gar nicht.
An. Na, warte. Ich reiche mein Wissen an. Ich schaffe bessere Grundvoraussetzungen. Ich schaffe mir eine belastbarere Grundlage für die Entscheidung, die ich womöglich treffe oder nicht treffe. Also was womöglich hervorragend ist, und das kann ich auch jetzt bestätigen, nehmen wir das Thema Empathie. Wenn ich in den Trainings frage, Grundlagentraining, welche persönlichen Eigenschaften sind zwingend notwendig, um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein, zu werden? Wird von 10 Teilnehmenden sagen 9 Empathie. Jetzt ist Empathie aber auch ein ziemlich komplexer Begriff. Und wenn ich dann als Führungskraft den Begriff in 30 Sekunden mal sauber erklärt haben möchte, dann kann ich das die KI erledigen lassen. Und dann bekomme ich auf einmal ganz schnell eben 3 Arten der Empathie, nämlich die affektive, die kognitive oder die konative. Und dann kann ich als Führungskraft in einem extrem kurzen Zeitraum mir ein Stück weit Wissen verschaffen, Überblick verschaffen, ja, beziehungsweise Informationen. Das ist noch kein Wissen, das ist erstmal eine Information. Das heißt, ich kann eben mehr Informationen sammeln um darauf basierend dann Entscheidungen zu treffen. Ob das zu besseren Entscheidungen führt, zu einer besseren Führung, mag ich hier so nicht beantworten, weil das hängt von der Führungskraft ab. Also von der Persönlichkeit der Führungskraft, der Umgang mit Menschen. Siehst nicht so zufrieden aus gerade.
Ja, ich überlege natürlich ein bisschen, das ist mir auch fast zu wenig. Also du hast vorhin ja auch das Stichwort Sparring benannt. Also nicht alles, mit dem ich auf eine KI als Werkzeug ja zugehen kann, ist ja die Frage nach Wissen. Es ist ja auch manchmal eine Simulation vielleicht von Einschätzung. Also könnte ja hingehen und könnte eine KI fragen und sagen, pass mal auf, ich habe hier anonymisiert folgende Situation mit einem Mitarbeiter, für den ich verantwortlich bin. Und die versuche ich zu beschreiben. Ja, also was meine Situation ist. Und dann könnte ich ja die KI fragen, mir fallen zwei Möglichkeiten ein, damit umzugehen. Kannst du mir dazu eine Einschätzung geben? Oder welche weiteren könnten dir noch einfallen? Ja, also jetzt in so einem Dialog. Beim Sparring geht's ja nicht unbedingt vielleicht dann um die Frage, gib mir die Antwort oder gar entscheide für mich, sondern hilf mir, vielleicht Handlungsalternativen noch zu entwickeln.
Ja, am Ende womöglich ein Stück weit Wissen, aber Sparring ja. Also meine Handlungsoptionen erweitern sich, die werden womöglich potenziert. Die Frage ist natürlich, wann hört der Grenznutzen auf? Ne? Das ist ein bisschen, ich meine, hier spricht der Laie, Achtung, das ist ein bisschen wie diese Algorithmen. Also weil ich steuere ja den Prompt ein, ich steuere die Fragestellung ein. Das heißt, ich gebe durchaus schon ein Stück weit Orientierung rein. Sparringspartner ist für mich jemand, den ich womöglich nicht mag, der komplett anders agiert und reagiert, wie ich es für gewöhnlich tun würde. Und da erhalte ich womöglich eine komplett andere Einschätzung und Bewertung der Situation. Womöglich. Also wenn ich in der Lage bin, als Führungskraft richtig professionelle Fragestellungen zu entwickeln, zu generieren, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Instrument mich unterstützt im Rahmen meiner Führung. Wenn ich aber nur ein vermeintliches Alibi brauche, was meine grundsätzliche Annahme unterstreicht, dann führt das womöglich eben nicht in die Richtung, die du gerne möchtest.
Ja, das ist ein guter Punkt. Platt gesagt, da ich ja derjenige bin, der diesen Prompt einsteuert, kann ich das natürlich auch nur in meinem Wissens- und Orientierungsrahmen tun. Und die Erfahrung hat vielleicht jeder von euch auch schon mal gemacht, der intensiver mit so einer KI im Dialog ist. Die Antworten sind meistens eher bestätigend. Also sehr freundlich. Die tritt einem nicht vors Schienbein. Also man mag fast meinen, da liegt ein Algorithmus oder eine Haltung ja sozusagen hinter, möglichst ja, sympathisch auch am Ende zu sein und nützlich zu wirken, zumindestens, weil das vielleicht die Voraussetzung ist, dass man weiter mit dir arbeitet. Ne? Würde man da ständig durchbeleidigt, ich übertreibe, dann vielleicht nicht. Sprich, wenn man sich dessen bewusst ist, dann liegt es tatsächlich an der Qualität der Eingabe, weil ich könnte natürlich in der KI auch sagen, nimm bitte die Position ein von jemand, der eindeutig vielleicht das Gegenteil von mir ist. Ja, also, aber das müsste ich aktiv tun. Tue ich das nicht, kriege ich vielleicht nur eine Selbstreflexion, die nur mehr vom Gleichen macht, wie so eine Echokammer. Ne?
Genau, und das ist womöglich so eben das Risiko. Und wir kommen nachher nochmal beim Bonusmaterial darauf. Ich arbeite jetzt durchaus auch öfter mit Notebook LM von Gemini. Google, und da kannst du durchaus eben mit Fragestellungen auch das Ergebnis in die eine oder in die andere Richtung färben. Ich will nur sagen, das ist im Alltag ja nichts anderes. Wenn ich Führungskräfte dann um Rat bitte, wo ich genau weiß, was die mir sagen, bestätigen die mich womöglich in meiner Annahme, geben mir letztendlich autorisieren mein Handeln, und ich habe ein gutes Gewissen. Also von daher müssen wir uns da, glaube ich, alle noch ein Stück weit mehr mit dem Thema beschäftigen. kann mich aber in meiner Arbeit als Führungskraft unterstützen.
Na, immerhin, das habe ich dir schon abgerungen. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal was. Du hast ein Stichwort genannt gerade, und zwar eine Anwendung, die auf künstlicher Intelligenz basiert, Notebook LM. So, magst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was du damit machst? Also wofür ist dieses Notebook LM? Wie funktioniert das?
Notebook LM bietet dir eine Möglichkeit, da verschiedene Optionen zu aktivieren. Es gibt einmal die Option des Studios, die ich jetzt ganz gerne mal nutze. Und das wiederum finde ich ziemlich charmant und attraktiv, weil das öffnet mir selbst dann auch nochmal Perspektiven, gibt mir womöglich den Raum für neue Gedanken. Also als Beispiel, ich habe da mal unseren Podcast 01 eingegeben. Ja, und dann habe ich mal darum gebeten, dass die beiden Moderatoren sich den Podcast mal anhören und dann bitte eine Diskussion
führen. Also KI-Moderatoren, ja?
Ja, Entschuldigung, ja, KI-Moderatoren. Ja, ist völlig abgefahren. Ich war auch, als ich das erste Mal gehört habe, ich dachte, wie soll das denn funktionieren? Also ich stelle eine Fragestellung ein, also bitte bewertet den Impuls 01, Ingo Stoll, Carsten, Alex, aus Sicht erfahrener Führungskräfte, ja, wie wirksam oder wie praxisnah sind die Inhalte? Und dann als Quelle lade ich dann den Impuls 01 hoch, speise das ein in die Quelle und dann erstellen Notebook LM eine Diskussion. Das kann eine durchaus kürzere, knappere, prägnante Version sein oder eine längere, die dann so um die 18 bis 20 Minuten abgeht. Und das ist echt ziemlich spannend, weil die sich über Dinge unterhalten, da wäre ich noch nicht mal im Traum drauf gekommen. Und das wiederum macht mir Spaß. Das ist dann aber eher so, dass eher Anregung für die eigene Welt, Gedankenwelt, Inspiration.
Ja, ja. Und unterhalten sich zwei KIs über Führung. Punkt, Punkt, Punkt. Klingt eigentlich wie ein Witz, ne? Ist es aber nicht.
Naja, sie unterhalten sich natürlich nur über das, was wir ihnen, womit wir sie füttern. Und das ist auch etwas bei Notebook LM. Deshalb kann ich nur jedem, der hier zuhört, empfehlen, das mal auszuprobieren. Anders als womöglich in anderen Plattformen schwirrt das nicht durch das ganze Nirvana, sondern konzentriert sich nur auf die Quellen, die du zur Verfügung stellst. Und da macht es durchaus Sinn, so seine persönlichen Gedanken einzuspeisen und die da mal aus verschiedenen Perspektiven beleuchten zu lassen. Da geht es mir noch nicht darum, gib mir eine Handlungsempfehlung, wie ich jetzt mit Mitarbeiter A oder Mitarbeiter B umzugehen habe. Davon würde ich eher Abstand nehmen. Aber beleuchte mir alle Pros und alle Cons, also Pro und Contra. Spannendes Thema. Und da bin ich schon gespannt auf die Feedbacks der Zuhörenden, wenn die das mal ausprobiert haben in unserem, ja, vielleicht Impuls 04 dann.
Sehr gerne. Also wir werden Folgendes machen, das sei hier für euch schon mal gesagt. Am Ende dieser Folge, am Ende unseres Gespräches, haben wir dann tatsächlich ein Beispiel von Notebook LM auf der Basis deines Buches, ja, Professionelles Selbstmanagement, die Königsdisziplin, mal reingefüttert. In einer bestimmten Art und Weise, das könnt ihr euch dann anhören, was die KIs, die KI-Stimmen dann sozusagen zu diesem Input zu erzählen haben, worüber sie sich da unterhalten. Und das gibt euch mal einen Eindruck, wie klingt denn sowas überhaupt? Wie muss ich mir sowas vorstellen? Also wer da Lust hat, findet das am Ende dieser Sendung als kleines Bonuskapitel, wenn ihr so wollt. Ja. Ich würde noch mal in Ergänzung fragen, wenn ich dieses Werkzeug KI benutze, würdest du dafür plädieren, das auch im Weiteren immer transparent zu machen?
Also in jedem Fall. Also ich stehe ja für Transparenz. Das fände ich sogar ziemlich pfiffig, wenn ich das eben auch meinem Vorgesetzten zumindest zur Information gebe. Denn es ist ja auch ein Signal, ich beschäftige mich mit den Dingen, die mittlerweile auch möglich sind. Und auch hier, es geht ja nicht darum, dass ich das nachplaudere, was mir KI womöglich empfohlen hat. Wichtig ist nur zu gucken, mit wem habe ich es zu tun. Wenn ich womöglich eine Führungskraft habe, die das eher unter Druck setzt, die da womöglich das eher zum führt, dass er Ängste hat, weil das ist ja auch das Thema. Für viele ist das immer noch so irgendwie die große Blackbox. Und es ist vielleicht ein guter Moment, sich mal gemeinsam dann mit seinem Vorgesetzten mal kurz davor zu setzen und mal 2, 3 Fragen zu definieren. Ne? Also gute Idee, fände ich gut. Ich muss am Ende aber auch das dann liefern, also physisch, psychisch. Und das wird dann sehr schnell erkennbar, ob es authentisch ist, was ich da zur Verfügung stelle.
Ja, das ist wie früher. Ich habe ja Marketing gemacht, immer so im Fokus. Und dann hieß es, also ein gutes Marketing entlarvt ein schlechtes Produkt einfach nur schneller. Ja. Das erinnert mich gerade daran.
Ja. Spannendes Thema, ehrlich. Auch, wir müssen gucken, was das mit uns in der Zukunft macht. Sehen wir eher die Chancen als die Risiken? Ich finde es spannend und ich kann nur jeden einladen, dass er mal das ausprobiert. Das ist wie mit so vielen Dingen. Und dann verlieren wir auch alle so ein bisschen die Sorge. Uns braucht es noch und das ist auch gut so, also uns Menschen.
Wenn du so, keine Ahnung, sagen wir mal so 10 Jahre nach vorne gucken magst, ja, glaubst du, dass Führung dann natürlich in einer Zeit, wo wir uns an dieses Werkzeug auch gewöhnt haben, wo sich weiterentwickelt hat, noch so aussehen wird wie heute? Also, oder siehst du in der Zukunft eine andere Form von Führung auf uns zukommen als die, die wir kennen und die es heute auch immer noch braucht?
Nein, also ich komme ja noch aus einer Zeit, da hatten Telefone eine Schnur. Nein, es ist ein weiteres Instrument. Es ist Google hoch 4. Also Leute, es ist ausschließlich etwas, was uns unterstützen kann. Und der Grad der Anwendung wird darüber entscheiden, ob es hilfreich ist oder nicht. Es braucht den Menschen. Und ich würde eher vielleicht in die Richtung gehen wollen, wenn wir die Zeit hier noch haben. Die Qualität an Führung wird steigen, weil ich als Führungskraft in der Lage sein muss, zu erkennen, was steckt dahinter. Wenn es die reine Information ist, dann kann die von wo auch immer kommen. Ich muss mich mit den Menschen beschäftigen, ich muss mich mit meinen Mitarbeitenden beschäftigen, ich muss Kommunikation wahrnehmen, also darum geht's. Und all diese Dinge, die gab's früher und die gibt's heute und die wird's auch morgen geben. Und was und wie wir Instrumente nutzen, die uns wer auch immer zur Verfügung stellt, also Führungskräfte wird's geben, brauchen, es braucht die Orientierung, es braucht jemand, der Verantwortung übernimmt, auch für Dritte.
Wunderbar. Vielen Dank für dieses Abschlussplädoyer. Dann bleibt mir ja eigentlich nur noch zu sagen, für dich, ja, gute Reise. Dann wünsche ich uns allen mal eine erfolgreiche WM. Du wirst auf jeden Fall eine erleben, wahrscheinlich unabhängig vom jeweiligen Spielergebnis. Und euch allen lege ich nochmal ans Herz, wenn ihr Lust habt, bei Notebook LM mal so ein Beispiel zu hören, wie das klingt, dann bleibt hier einfach dran. Carsten, dir eine gute Reise und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Und kurz vielleicht noch, das Buch Die Königsdisziplin 2016 geschrieben, ist jetzt, sag mal, der Gegenstand dieser Diskussion. Und lass uns beide doch nochmal überlegen, wie wir das Buch vielleicht auch nochmal Dritten zugänglich machen über eine kostenfreie Möglichkeit. Also von daher, wer da Lust, Interesse hat, sprechen wir vielleicht beim nächsten Mal drüber. Also, danke dir, danke euch fürs Zuhören und as always, Feedback heartily welcome. Bye bye. Ciao, ciao. Tschüss. Okay. Lieber Carsten, Alex.
Bevor hier gleich die KI-Stimmen übernehmen, noch ein kleiner Hinweis von uns, nämlich auf den Prompt, der jetzt die Grundlage ist für das, was ihr gleich hört. Und der Prompt, den Carsten Alex hier verwendet hat, heißt im Wortlaut: Ihr zählt zu den besten Trainern, Beratern und Coaches in diesem Business. Bewertet das Buch Die Königsdisziplin hinsichtlich der Praxisnähe und Wirksamkeit für Führungskräfte im heutigen Führungsalltag. Was sind die Highlights? Und das Ergebnis in der Vorgabe: Erstelle einen Dialog zwischen zwei KI-Stimmen in einer Länge von ca. 20 Minuten hört ihr jetzt.
Willkommen zu unserer heutigen tiefgründigen Analyse. Stürzen wir uns heute in die Konzepte und Fallstudien aus dem Buch Die Königsdisziplin – Professionelles Selbstmanagement von Carsten Alex. Unser Ziel ist es, dir zu zeigen, wie du vom getriebenen Passagier deines Alltags wieder zum aktiven Gestalter wirst.
Und da ist Carsten Alex genau der richtige Autor für. Er nähert sich dem Thema nämlich nicht als reiner Theoretiker.
Nee, absolut nicht. Der Mann bringt Jahrzehnte aus dem rauen Managementalltag der Automobilbranche mit. Er verlangt radikale Ehrlichkeit, keine Ausreden.
Und der Titel, Die Königsdisziplin, ist hierbei auch extrem bewusst gewählt. Das setzt quasi den Rahmen für alles, was wir heute besprechen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Warum ausgerechnet Königsdisziplin?
Naja, denk mal an brillante Führungskräfte oder herausragende Talente. Wir fokussieren uns da oft nur auf den reinen Intellekt. Jemand hat einen IQ von 150, brillante Abschlüsse.
Die absoluten High-Performer halt.
Genau. Aber all dieses kognitive Potenzial ist völlig wertlos, wenn diese Person in einer kritischen Situation ihre eigenen Emotionen nicht regulieren kann.
Ah, okay. Wenn also das innere System bei Stress einfach kollabiert.
Richtig. Wenn Termine platzen und das Chaos die Überhand gewinnt. Selbstführung, also das Managen des eigenen Geistes und der eigenen Ressourcen, ist das Fundament.
Ohne dass sich gar keine andere fachliche Kompetenz entfalten kann. Das macht total Sinn. Aber bevor wir jetzt anfangen, irgendwelche Prozesse zu optimieren, müssen wir uns einer fundamentalen Fehlannahme stellen.
Oh ja, der Mythos der Umstände.
Genau. Alex schlägt da direkt auf den ersten Seiten mit einer ziemlich harten Beobachtung zu. Er sagt, 8 von 10 Personen delegieren die Verantwortung für ihre eigene Unzufriedenheit komplett nach außen.
8 von 10. Das ist schon eine Hausnummer. Aber es ist halt ein tief verankerter psychologischer Schutzmechanismus.
Wie meinst du das genau?
Unser Gehirn liefert uns permanent sehr kreative Begründungen, warum jemand anderes schuld sein muss. Der cholerische Chef. Der Partner, der uns nicht unterstützt, oder die Kinder.
Oder auch total abstrakte Dinge wie der Zeitgeist oder die ständige Erreichbarkeit durch WhatsApp und E-Mails.
Exakt. Es fehlt uns schlichtweg der innere Kompass. Also suchen wir die Orientierung und vor allem die Schuld immer im Außen.
Das erinnert mich an jemanden, der sich jeden Morgen den Wetterbericht ansieht, feststellt, dass es regnet und das dann als unwiderlegbare Begründung dafür nimmt, das Haus einfach nie wieder zu verlassen.
Ein tolles Bild.
Man macht sich komplett zum Opfer der Meteorologie, anstatt sich einfach einen verdammten Regenschirm zu kaufen.
Das trifft den Kern des Problems wirklich perfekt. Carsten Alexi zitiert an dieser Stelle auch sehr treffend den Dramatiker George Bernard Shaw.
Was sagt er?
Shaw sagt: Die Menschen geben immer den Umständen die Schuld. Diejenigen, die erfolgreich sind, suchen nach den richtigen Umständen. Und wenn sie nicht finden, erschaffen sie sie selbst.
Wow. Das sitzt.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir, dass dieses Warten auf äußere Führung oft aus einer massiven Überforderung resultiert. Arbeitnehmer schauen auf ihre Vorgesetzten und warten darauf, dass die ihnen den Weg weisen.
Dass die klare Grenzen ziehen oder den Stress reduzieren, ja. Was in der Realität natürlich völlig absurd ist.
Absolut.
Diese Führungskräfte sind doch meistens selbst maßlos überfordert und rudern verzweifelt, um nicht unterzugehen. Die können gar nicht dieser strahlende Leuchtturm sein, den alle suchen.
Und genau deshalb führt dieses Warten zu dieser kollektiven Passivität. Niemand greift vom Paddel, alle beschweren sich nur über die starke Strömung.
Moment, da muss ich aber wirklich mal einhaken und ein bisschen pushen.
Gerne, hau raus.
Das klingt in der Theorie ja alles fantastisch. Aber ist es nicht manchmal völlig legitim, den Umständen die Schuld zu geben? Alex erwähnt in seinen Beispielen ja selbst makroökonomische Krisen, wie die Euro-Krise damals.
Mhm.
Wenn die globale Wirtschaft crasht, mein Unternehmen Stellen abbaut und ich plötzlich die Arbeit von 3 Leuten machen muss, dann habe ich doch de facto wirklich weniger Kontrolle. Das sind doch harte, unerbittliche Fakten und keine Ausreden.
Das ist genau der Moment, an dem die meisten Menschen bei diesem Thema aussteigen. Weil sie Selbstmanagement mit so einer toxischen Positivität verwechseln.
Ah, okay. Gute Unterscheidung.
Es geht hier absolut nicht darum, reale, widrige Fakten zu leugnen. Wirtschaftskrisen, toxische Arbeitsplätze, Schicksalsschläge, all das existiert und entzieht uns objektiv Kontrolle.
Okay, aber was ist dann sein Ansatz?
Der entscheidende Mechanismus fragt eben nicht, gibt es diese Umstände, sondern ausschließlich, wie reagiere ich darauf?
Ah, die Reaktion ist der Schlüssel.
Genau. Du kannst das makroökonomische Klima nicht verändern. Wenn du aber die Eigenverantwortung für deine Reaktion übernimmst, entscheidest du selbst, ob du dich von dieser Krise in einen Burnout treiben lässt.
Oder ob ich intern revoltiere oder knallhart die Konsequenzen ziehe und das Unternehmen wechsle.
Exakt. Das erfordert aber, dass du überhaupt weißt, was deine Optionen sind. Alex nennt das die Standortbestimmung.
Bevor ich agieren kann, muss ich meine eigenen Koordinaten kennen. Wofür stehe ich eigentlich jeden Morgen auf? Und da nutzt das Buch eine extrem wirkungsvolle Frage.
Die Lottogewinnfrage.
Genau. Was würdest du tun, wenn du heute im Lotto gewinnst und Geld absolut keine Rolle mehr spielen würde? Ich hatte diese Frage ja immer für ein ziemliches Kalenderklischee gehalten.
Ist sie ja auch oft.
Aber wenn man sie wirklich mal ernsthaft durchdenkt, zwingt sie einen, diese ganzen Schichten von Verpflichtungen und Rechnungen wegzuschälen.
Definitiv. Es holt die echten Wünsche an die Oberfläche.
Aber gut, nehmen wir an, ich habe aufgehört, dem Regen die Schuld zu geben. Wenn ich meinen inneren Kompass aber über Jahre ignoriert habe, wie finde ich dann im Alltagsstress heraus, in welche Richtung ich gehen will?
Tja, das ist die große Frage.
Und hier nutzt das Buch einen Indikator, den ich wirklich genial finde. Es ist nicht Meditation oder sowas. Es ist unser eigenes Gemecker.
Das sogenannte Beschwerdemanagement. Das ist ein brillanter psychologischer Hebel. Wir alle haben ja dieses instinktive Bedürfnis, Missstände anzuprangern.
Oh ja, manche mehr als andere.
Alex fordert uns jetzt auf, nicht das Verhalten der anderen zu analysieren, sondern unser eigenes Kritikverhalten der letzten Wochen radikal zu filetieren.
Auch das stille, unterschwellige Grummeln. Und hier wird es wirklich interessant. Alex stellt nämlich eine steile These auf. Er sagt, hinter jeder Beschwerde steckt ein Wunsch. Immer.
Der psychologische Mechanismus dahinter ist faszinierend. Überleg mal, warum regen wir uns über bestimmte Dinge extrem auf, während uns andere Fehler bei Kollegen völlig kalt lassen.
Stimmt. Manche Sachen triggern einen total, andere nicht.
Wir beschweren uns exakt dort am lautesten, wo unsere ganz eigenen tiefsten Werte oder Bedürfnisse verletzt werden.
Das Reklamieren ist also in Wahrheit ein hochsensibler, emotionaler Kompass.
Genau. Die Nadel schlägt genau dort aus, wo wir etwas in unserem Leben verzweifelt vermissen, es uns aber vielleicht nicht eingestehen wollen.
Lass uns das mal für unsere Zuhörer greifbar machen. Denk mal an das, worüber du dich in den letzten Wochen am Arbeitsplatz am meisten aufgeregt hast.
Ein gutes Gedankenexperiment.
Nehmen wir an, du ärgerst dich maßlos über diesen einen Kollegen, der jeden Tag pünktlich um 17 Uhr den Rechner runterfährt, während du noch bis 19 Uhr E-Mails beantwortest.
Ein absoluter Klassiker in vielen Büros.
Du nennst ihn unkollegial, faul, egoistisch. Aber wenn wir das durch die Linse von hinter jeder Beschwerde steckt ein Wunsch betrachten, dann willst du wahrscheinlich gar nicht, dass er länger leidet?
Richtig. Der Kollege triggert dich, weil er dir deine eigene Unfähigkeit vorlebt, einfach mal Nein zu sagen.
Wahnsinn. Wenn man diesen Mechanismus einmal verstanden hat, verliert das Meckern sofort seinen toxischen Charakter.
Du nutzt deine eigene Frustration dann quasi als Diagnosetool. Die destruktive Beschwerde wandelt sich in ein konstruktives Ziel. Ich muss lernen, Grenzen zu setzen.
Damit habe ich dann eine konkrete Koordinate für meinen Standort gefunden. Okay, das ist ein echter Aha-Moment. Ich habe mein Gemecker entschlüsselt und weiß jetzt, ich will mehr Autonomie.
Sehr gut, erster Schritt getan.
Aber hier entsteht doch direkt das nächste Problem. Nur weil ich weiß, was ich will, habe ich noch lange nicht die Kraft, es auch umzusetzen.
Das ist der wunde Punkt, ja?
Wenn ich durch das Hamsterrad ohnehin schon völlig ausgebrannt bin, woher nehme ich bitte die Energie für diese ganze Veränderung?
Das ist der kritische Flaschenhals, an dem die meisten Selbstoptimierungsversuche kläglich scheitern. Du brauchst Ressourcen.
Und wie finde ich die?
Alex greift hier auf ein Konzept zurück, um die eigene Energie messbar zu machen. Das Lebensgrundbedürfnismodell nach Schomburg.
Okay, klingt etwas theoretisch.
Ist aber super praktisch. Das Modell definiert 6 Kernbereiche, aus denen Menschen ihre Energie ziehen. Liebe, Sicherheit, Anerkennung, Raum für freies Tun, Erlebnisse mit Erinnerungswert und Selbstachtung.
Mhm. Das ist eine Liste, bei der ich ehrlich gesagt direkt skeptisch werde.
Warum?
Also Sicherheit und Liebe, das verstehe ich sofort als Basis. Aber Erlebnisse mit Erinnerungswert? Warum sollte das ein fundamentales Grundbedürfnis sein?
Das unterschätzen viele.
Für mich klingt das nach einem netten Luxus. Nach dem nächsten Karibikurlaub. Aber nicht nach etwas, ohne das mein System sofort zusammenbricht.
Da liefert uns die Neurowissenschaft eine sehr klare Antwort. Dein Gehirn braucht neuartige, episodische Erinnerungen, um Zeit zu strukturieren und Sinn zu empfinden.
Ah, okay.
Wenn du jeden Tag exakt das Gleiche tust, aufstehen, pendeln, arbeiten, Netflix, schlafen, dann speichert das Gehirn das als einen einzigen, monotonen Block ab. Dir fehlt das Gefühl von Fortschritt.
Das berüchtigte Murmeltiergefühl.
Genau. Und dieses Fehlen von Erinnerungswerten führt zu diesem schleichenden, zermürbenden Gefühl, dass das Leben einfach an dir vorbeizieht. Das ist kein Luxus.
Sondern ein Mangel, der echten Dauerstress produziert.
Richtig. Weil das Gehirn nach Sinngebung hungert.
Das heißt also, wenn mein Kalender voll ist mit Meetings, ich aber am Ende des Monats nicht ein einziges Erlebnis habe, das wirklich heraussticht, verliere ich massiv Energie.
Absolut. Alex fordert im Buch auf, diese 6 Bereiche auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Und das ist oft extrem schmerzhaft für die Leute.
Vor allem für jemanden, der eh schon im roten Bereich läuft.
Das provoziert fast immer eine starke kognitive Dissonanz. Aus seiner Coaching-Praxis schildert Alex da einen typischen Abwehrmechanismus.
Welchen?
Wenn eine Führungskraft feststellt, dass sie beim Thema Raum für freies Tun bei einer mickrigen 2 landet, wertet sie nicht ihr Leben ab, sondern den Test.
Ah, klassische Verdrängung. Dieser Maßstab ist doch völlig unrealistisch. Man kann nicht alles haben. Ich verdiene ja immerhin gutes Geld.
Genau diese Sätze fallen dann. Es ist der verzweifelte Versuch, den Schmerz der Erkenntnis irgendwie wegzurationalisieren.
Aber genau dieser Schmerz zeigt doch, wo der Akku leer ist. Und wenn wir schon beim Thema Akku sind, die Energie, um diese Bedürfnisse zu stillen, kommt ja nicht aus dem Nichts.
Nee, leider nicht.
Sie wird maßgeblich von unserem direkten Umfeld beeinflusst. Und das bringt uns zu dem Teil des Buches, der wahrscheinlich das meiste Konfliktpotenzial bietet. Das Beziehungsmanagement.
Oder wie Alex es nennt, die In-Szenario-Methode.
Richtig. Man soll sein gesamtes soziales und berufliches Netzwerk visualisieren und die Personen farblich markieren. Grün für Menschen, die einem Energie geben, rot für absolute Energiefresser und gelb für neutrale Kontakte.
Was hier faszinierend ist, dieser Ansatz zwingt dich, die energetische Bilanz deiner Beziehungen radikal transparent zu machen.
Ich muss dabei sofort an das Batteriemanagement bei meinem Smartphone denken. Kennst du das, wenn der Akku mittags schon bei 20% ist, obwohl man gar nichts gemacht hat?
Oh ja, furchtbar.
Wenn ich dann in die Einstellungen schaue, sehe ich, dass irgendeine App im Hintergrund permanent meinen Standort abfragt und massiv Strom zieht. Und genauso scheinen diese roten Beziehungen zu funktionieren.
Jemand zieht Energie, selbst wenn er gar nicht im Raum ist.
Genau. Aber ganz ehrlich, da muss ich auch wieder reingrätschen. Ist es nicht furchtbar kalt und utilitaristisch, meine Freunde, Kollegen oder vielleicht sogar die eigene Familie in Stromfresser und Ladegeräte einzuteilen?
Ich verstehe total, warum du das sagst.
Das wirkt halt, als würde ich Menschen rein auf ihren Nutzwert für mein eigenes Ego reduzieren.
Das ist ein sehr berechtigter Vorbehalt. Aber der Mechanismus zielt überhaupt nicht auf die Bewertung des menschlichen Wertes ab. Es geht hier um rein psychologischen Selbstschutz.
Okay, erklär das mal genauer.
Wenn Alex sagt, wir sollen das Unsichtbare sichtbar machen, dann meint er die unbewussten Dynamiken, die dein Nervensystem belasten. Ein roter Energiefresser in deiner Liste ist vielleicht ein zutiefst liebenswerter Mensch.
Vielleicht ein bester Freund, der gerade eine schlimme Krise durchmacht.
Exakt. Und deshalb braucht er ständig emotionale Unterstützung. Die rote Markierung ist also kein moralisches Urteil über ihn als Mensch. Sie ist einfach eine messbare Tatsache für dich.
Die Interaktion mit dieser Person kostet mich aktuell extrem viel Kraft. Es ist also eher wie so ein Warnblinker im Armaturenbrett meines eigenen Systems.
Ein sehr gutes Bild. Der Blinker sagt einfach, Achtung, hier fließt gerade massiv Energie ab.
Ah, okay.
Denn wenn du ignorierst, dass 5 Hintergrund-Apps deine gesamte Kapazität saugen, bricht dein System irgendwann komplett zusammen.
Und dann kann ich für niemanden mehr da sein. Nicht für den Freund in der Krise und auch nicht für die grünen Kontakte.
Ganz genau. Es geht auch nicht darum, Menschen sofort aus dem Leben zu streichen. Das ist ja oft gar nicht möglich. Es geht darum, strategisch zu entscheiden, wie viel Zeit verbringe ich mit dieser Person? Wann muss ich eine Grenze ziehen?
Bevor mein eigener Akku auf Null fällt. Wir haben jetzt also unsere verborgenen Bedürfnisse durch unser Gemecker entschlüsselt. Wir kennen unsere Energielücken und unsere Stromfresser.
Eine Menge Selbsterkenntnis.
Allerdings. Aber Erkenntnis allein ändert ja noch lange kein Verhalten. Wie gießen wir das in eine konkrete Strategie?
Alex nutzt hierfür ein Tool aus der Betriebswirtschaft, die SWOT-Analyse. Nur wendet er sie eben nicht auf Firmen, sondern auf die eigene Persönlichkeit an. Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Und wenn wir die SWOT-Analyse anwenden, verlangt das Modell von uns eben nicht nur unsere Stärken und Chancen aufzuschreiben.
Das wäre ja auch zu einfach.
Der eigentliche Durchbruch passiert, wenn wir uns schonungslos unseren Schwächen und den persönlichen Risiken stellen. Laut Alex ist das der einzige Weg zu wahrhaftigem Selbstbewusstsein.
Das bricht ja komplett mit dieser modernen Fake-it-till-you-make-it-Kultur.
Zum Glück, ja.
Echtes Selbstbewusstsein entsteht also nicht dadurch, dass ich mir morgens im Spiegel einrede, wie großartig ich bin.
Im Gegenteil. Wer seine Schwächen leugnet, wirkt nie souverän, sondern arrogant und fragil, weil er permanent Angst haben muss, enttarnt zu werden.
Das leuchtet ein.
Wenn du aber deine Schwächen kennst und benennen kannst, baust du authentische Glaubwürdigkeit auf. Der entscheidende Mechanismus ist dann das Zusammenspiel dieser 4 SWOT-Felder.
Konzentriere ich mich nur auf die Stärken, werde ich blind für externe Gefahren.
Richtig. Und konzentrierst du dich nur auf deine Schwächen, fällst du in eine Schockstarre und verlierst jede Handlungsfähigkeit.
Die Magie passiert also, wenn ich anfange, diese Felder zu kombinieren. Alex nennt das raus aus der Box.
Genau. Die Kombination ist der Hebel. Nehmen wir mal an, meine absolute Schwäche ist das Netzwerken. Ich hasse es einfach, auf Konferenzen mit Fremden zu sprechen. Gleichzeitig sehe ich aber als externe Chance, dass gerade extrem viele neue Projekte in meiner Branche vergeben werden.
Ein klassischer Konflikt. Wenn ich meine Schwäche kenne, muss ich jetzt nicht versuchen, plötzlich der extrovertierte Partylöwe zu werden. Ich kann mir stattdessen eine Strategie überlegen, die meine Stärken nutzt. Vielleicht schreibe ich exzellente Fachartikel auf LinkedIn.
Um diese externen Chancen zu nutzen, ohne an deiner Schwäche zu scheitern. Du steuerst dich selbst durch das Problem.
Das ist der Moment, in dem ich aufhöre, das Opfer der Umstände zu sein.
Du managst deine Ressourcen und deine Positionierung aktiv.
So, was bedeutet das nun alles für dich als Zuhörer? Wenn wir das große Bild zusammensetzen, wird klar, warum Selbstmanagement nicht einfach ein abgehakter Punkt auf der To-Do-Liste ist. Es ist ein kontinuierlicher, oft sehr ungemütlicher Prozess.
Definitiv ungemütlich.
Es beginnt mit der Entscheidung, den Wetterbericht nicht mehr als Ausrede für den eigenen Stillstand zu nutzen. Du musst den Mut haben, in das Zentrum deiner Beschwerden zu schauen.
Um herauszufinden, was du wirklich willst.
Du musst messen, wer die Energie raubt und dann mit strategischer Kaltblütigkeit einen Weg aus dem Hamsterrad planen.
Und genau hier, an dieser Schnittstelle zwischen der Analyse und dem Wunsch nach Veränderung, drängt sich eine Frage auf, die über das Buch hinausgeht.
Welche Frage?
Stell dir einmal vor, du würdest all das tatsächlich perfekt umsetzen. Du eliminierst jeden roten Energiefresser. Du gewinnst absolute Souveränität über deine Zeit.
Plötzlich gibt es keinen inkompetenten Chef mehr und keine anstrengenden Umstände, hinter denen man sich verstecken kann.
Exakt. Was passiert, wenn all der Lärm und der Dauerstress, über den du dich jahrelang beschwert hast, plötzlich wegfallen?
Stille.
Oft ist das Hamsterrad gar nicht unser Feind, sondern unser bequemstes Schutzschild. Es liefert uns die perfekte Entschuldigung dafür, unser wahres Potenzial nie testen zu müssen.
Wow.
Was wäre, wenn wir gar nicht aus Inkompetenz so schlecht im Selbstmanagement sind, sondern weil wir panische Angst davor haben, wer wir sein müssten, wenn wir endlich absolut frei sind?
Nimm diesen Gedanken heute einfach mal mit. Überprüfe dein eigenes inneres Armaturenbrett und frag dich ehrlich, vor welcher Verantwortung dich dein aktueller Stress gerade beschützt. Das war unsere tiefgehende Analyse zur Königsdisziplin. Bis zum nächsten Mal.